Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Förster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 101, Digitale Dalmatiner. Ja, und wir starten frisch in die nächsten 100 Folgen Logbuch Digitalien, bis es dann irgendwann zur Folge 200 kommt. Und da gibt es bestimmt ganz viele aktuelle Themen zu besprechen. Unter anderem, Christian hat gerade ein neues Google-Handy gekauft und ist bei der Sendung jetzt noch dabei, es fertig einzurichten. Christian, welches hast du denn gekauft?
Ich habe gerade das Testgerät, das Google Pixel 9a.
Genau, also diese Mittelklasse-Version. Ne? Genau, aber bist du immer traditionellerweise sehr zufrieden mit?
Grundsätzlich ja. Also es gab jetzt, wie wir festgestellt haben, so ein paar Zicken beim Einstellen. Aber ja, im Grunde genommen bin ich erstmal versöhnt, weil es das klassische Google reine Android ist, was man ansonsten auch so kennt.
Genau, wer aber immer den ja sogenannten heißen, neuesten Scheiß haben möchte, der wird bei Google aktuell auf jeden Fall belohnt, denn vor 2 Wochen war es, glaube ich, wurde mit viel Prominenz die Pixel 10-Reihe vorgestellt in New York City mit Jimmy Fallon.
Ja.
Der hat das Ganze moderiert, auch so ein paar Späßchen gemacht. Manche haben es, glaube ich, ein bisschen kritisch gesehen, aber andere fanden das erfrischend. Ich fand es auch eigentlich irgendwie cool aufgemacht, so ein bisschen wie seine Late-Night-Show war es so ein bisschen angelehnt. Er hat natürlich gesagt, er ist selber auch Google-Pixel-Nutzer, aber in Wirklichkeit ist er wahrscheinlich eher der iPhone-Nutzer. Aber er hat sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben, das überzeugend rüberzubringen.
Er hatte aber eine Pixel-Watch um. Also kann Marketing gewesen sein, aber zumindest war das, wenn was gut vorbereitet und choreografiert.
Genau, aber ansonsten die Produkte, die vorgestellt wurden, erwartbar und vom Design her die 10er Generation sehr nah an der 9er Generation, eigentlich so gut wie identisch, wurde ein neues Pixel 10 vorgestellt, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und das Fold, was aber jetzt erst in ein paar Wochen kommt.
Genau, also im Grunde genommen ist es das Line-Up nur mit der neuesten Version wie im Vorgängerjahr auch. Designtechnisch kein riesiger Change, muss man einfach sagen. Dieses neue, ähnlich wie die Google-Suchfeld-Kamera-Optik von hinten, daran haben wir uns jetzt ja gewöhnt. Das sieht ja auch wirklich ganz nett und schick aus und ist halt auch dort eingezogen. Bei den, ja, was gibt es an Hardware-Veränderungen? Es ist ein neuer Prozessor drin, das war zu erwarten. Die Kameras haben sich nicht so riesig verändert. Gab so kleine Upgrades bei der Hauptkamera, glaube ich, beziehungsweise bei der Weitwinkelkamera.
Bei den Pros hat man jetzt einen 100-fach-Zoom, der mit KI dann noch so aufgehübscht wird. Aber so ganz optimal sind die Ergebnisse dann ja auf jeden Fall trotzdem nicht.
Genau, vieles wird dann ja auch gecroppt und dann ist es halt natürlich eine Frage, was kann es? Und also was mir so im Nachhinein klar wird, ist, das, was Google in Perfektion halt kann, ist die, also als Hersteller des Betriebssystems Android und halt als Gerätebauer, ist diese Kombination beide das zusammen in der Symbiose. Das ist ja das, was wir auf der einen Seite bei Apple sehen, also ne, iPhones, da funktioniert das auch, weil es aus einem Hause kommt. Und das, was die KI und das, was die Technik und die Prozessoren im Zusammenspiel mit der Hardware können, das kriegt Google nur hin, wenn sie die Geräte selber bauen. Mhm.
Ja, ist auf jeden Fall immer das cleanste Android, wenn man sich für Google entscheidet. Was ich spannend fand, die Neuerung Pixel Snap, das ist so wie bei Apple, wie heißt das bei Apple nochmal? Mit diesen magnetischen Ladevorrichtungen.
MagSafe.
Hinten. MagSafe, genau. Und sowas ähnliches gibt es jetzt auch bei Google, basierend auf dem Qi 2 Ladestandard, ne, so spricht man das, glaube ich, aus. Und hat den Vorteil, dass eben ja, die Ladevorrichtung für das kabellose Laden viel präziser platziert wird an der Geräterückseite. Ich habe zum Beispiel manchmal das Problem mit meinem Google Pixel 8 Pro. Das habe ich manchmal auch auf so einem kabellosen Ladeständer stehen. Und das wird manchmal nicht so korrekt ausgerichtet. Und dann bricht der Ladevorgang zwischendurch wieder ab. Und das wird auch relativ heiß beim kabellosen Laden. Und das ist wirklich ganz praktisch, weil das auch in die Geräte eingebaut ist. Man braucht keinen Case mehr, um diese Funktionalität zu haben, sondern ist direkt eingebaut. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ja, wie du sagst, der neue Prozessor, fünfte Generation, Tensor G5 heißt das Ganze. Mhm. Natürlich schneller, auch gerade für diese KI-Funktionalität. Was ich ganz spannend fand, es gibt ja, wenn man telefoniert und man ruft mal jemanden an in einem anderen Land, dessen Sprache man nicht spricht, dann kann man quasi so einen Simultanübersetzer nutzen. Ja. Und der nimmt auch die eigene Stimme und nutzt die für die KI. Also das hört sich dann so an, als wenn Christian plötzlich Türkisch sprechen könnte zum Beispiel. Das ist natürlich ganz cool, ne?
Ja, also man merkt halt tatsächlich, dass diese ganzen KI-Features in der Google AI halt massiv ausgebaut worden sind und wahrscheinlich auch die Rechenpower des G4 oder beziehungsweise des G5-Prozessors halt brauchen. Und ich sag mal, das war auch tatsächlich mein persönliches Highlight. Wobei ich mich jetzt noch mehr oder nach der Präsentation noch mehr die Frage stelle, was reichen Sie denn dann davon noch runter? Weil auf der einen Seite sehen wir jetzt ja auch die alten Geräte, also auch ein Pixel 6 bekommt noch Android-Updates die nächsten Jahre und ansonsten wäre es ja schon, glaube ich, dieses Jahr oder nächstes Jahr raus gewesen.
Letztes Jahr war es, glaube ich, ursprünglich schon raus. Ich glaube, das 16er Android, das war gar nicht mehr für das 6er, aber das ist ja dann doch gekommen, genau.
Genau, und ich mich halt jetzt noch mehr frage, welche Funktionen, auch gerade in Kombination mit KI, reichen Sie runter durch? Also Circle to Search war bei unserem 8 Pro ja auch nicht Standard, ist jetzt mit dem Update nachgekommen. Ich vermisse aber einige Fotofunktionen, die mich brennend interessieren, die praktisch das 8er nicht bekommt, wobei ich es nicht verstehen kann, weil von den Linsen, die in den Kameras verbaut sind und von der Auflösung her müsste es passen. Also dieses mich hinzufügen ist zum Beispiel so ein Feature, warum ich mir auch das 9er jetzt mal geholt habe, weil ich das unbedingt testen will, wie das funktioniert. Und ich frage mich, wo da tatsächlich die Reise hingeht, weil Google bisher immer ganz gut war, auch die alten Geräte weiter noch mit gut zu supporten. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade beim Thema Foto und AI jetzt die Schere weiter auseinandergeht mit dem Schritt halten.
Genau, 7 Jahre geben sie ja Update-Garantie seit der 8er Generation. Ja. Genau, aber irgendwie muss es ja einen Grund geben, die neuen Geräte zu kaufen. Und das kann schon sein, dass die dann über diese KI-Funktion gehen, um da Argumente zu liefern. Ja, auf jeden Fall. Ich habe die ersten Tests noch gar nicht so verfolgt. Hast du verfolgt, wieso die Unterschiede sind?
Also das, was so auf YouTube hoch und runter ist, grundsolide. Aber sie sagen halt auch, naja, so der Innovationssprung. Wie hat jemand gesagt, das ist ja so eine Renovierungsgeschichte gewesen.
Also, evolutionär, ja.
Ja, genau. Ja. Also es ist nicht mehr so der Quantensprung. Das ist so wie, was man auch bei Apple zum Teil in den letzten Jahren so ein bisschen bemängelt hat. Und der Preis. Also ich glaube, die Preise, ne, also früher hattest du nur unter 1.000 was Gutes gekriegt, wenn du ein Flagship von Google haben wolltest. Da bist du jetzt ja extremst drüber.
Genau, das normale 10er ab 899, aber Vorteil, im normalen 10er hat man jetzt auch eine Telelinse drin. Das war natürlich für mich letztes Jahr das Argument, auf ein Pro umzusteigen, weil ich gerne eine Telefotolinse mit 5-fach Zoom haben wollte. Jetzt bekommt man die auch in dem günstigeren Modell. Ja, aber stimmt schon, die Preise, die sind angezogen. Das 8 Pro, das hatte knapp über 1.000 Euro gekostet, als es neu rauskam, UVP. Jetzt muss man für ein vergleichbares Gerät, was die Größe angeht, also für das 10 Pro XL, muss man ungefähr 1.300 Euro in die Hand nehmen. Also das ist schon ein großer Preisunterschied.
Ja.
Ja, aber auch andere Geräte wurden vorgestellt, unter anderem die Pixel Watch 4. So auf den ersten Blick gar nicht so anders als die Pixel Watch 3. Aber der Ladestandard, der hat sich verändert. Zum dritten Mal jetzt in 4 Pixel Watch Generationen anderer Ladeadapter. Ich habe die Pixel Watch 3, da hat man so einen runden Puck, kann man das glaube ich nennen, mit 4 Pins und magnetisch werden die dann eben verbunden. Manchmal klappt das nicht und manchmal vergesse ich auch, in welche Richtung ich das Ganze halten muss. Das ist manchmal ein bisschen fummelig, aber funktioniert eigentlich ganz gut. Und jetzt in der neuen Generation haben sie so einen Ladeadapter, wo man die Watch quasi so seitlich drauflegt. Wenn man zum Beispiel ins Bett geht, dann kann man die so seitlich in diese Ladeschale legen und dann kann man quasi theoretisch auch die Uhrzeit noch sehen von seiner Schlafposition aus. Ja, keine Ahnung, wie gut das funktioniert. Aber irgendwie, ich glaube, diese ganzen Ladesysteme für Uhren, die sind alle nicht so ganz optimal. Ne? Da ist, glaube ich, die Entwicklung noch nicht zu Ende.
Also es ist eine, wie soll ich sagen, es ist eine bessere Weiterentwicklung. Das Ding ist heller. Sie haben jetzt halt auch Gemini mit integriert. Also das Thema KI hat da auch Einzug gehalten. Ja, diese Verbesserung, mehr Nits in der Helligkeit, ein paar neue Farben, aber es ist einfach noch erkennbar eine eine Google Watch oder eine Pixel Watch. Man erkennt das halt einfach.
Der Rand ist ein bisschen dünner geworden, ne?
Ja, genau. Aber es, also wer eine 3 hat, muss jetzt nicht auf eine 4 umsteigen. Wer eine 2 hat, kann es überlegen. Ansonsten, wenn sie hält, würde ich sie auch noch weiter benutzen. Es ist jetzt nicht der Riesensprung.
Genau, also erwartbare Neuerungen im Google-Lager. Bald wird es ja auch dann spannend für die Apple-Fans. Ne? Am 9. September werden die neuen iPhones vorgestellt. Was erwartest du da? Großen Sprung oder eher weniger? Ich habe gesehen, ein iPhone Air ist in der Gerüchteküche oder hat man auch schon so ein paar Bilder gesehen. Also ein sehr dünnes iPhone. Glaubst du, da ist was dran?
Also, wir werden ein neues iPhone sehen, wir werden ein Pro-Modell sehen, wir werden ein Pro-Max-Modell sehen. Wir wissen auch schon, dass die Kameraanordnung hinten sich verändern wird. Puh, ob jetzt ein Air kommt, ich glaube, sie werden irgendwas machen, aber beim Air bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil wir haben das Große gehabt, das XL, eine Zeit lang. Wir hatten Mini, das 12er und das 13er Mini, ab 14 haben sie es auch wieder eingestampft. Ich weiß nicht, wie, ob die sich mit dem Air den Gefallen tun, gerade wenn diese Gerüchteküche sagt, hinten nur eine Kameralinse. Das hat man ja auch ein bisschen beim SE immer bemängelt. Ich habe jetzt als Arbeitsgerät ein 16E mit einer Linse. Da muss ich tatsächlich auf der anderen Seite sagen, Hut ab, was die mit dieser einen Linse hinbekommen. Das sieht ganz gut aus. Auch die Bilder sind echt sehr, sehr gut. Wie es sich im Air schlägt, weiß ich nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Welt da draußen schreit, oh, mir sind die Telefone zu dick.
Ja, das stimmt. Also, irgendwie ist es ja auch gut, wenn sie ein bisschen Stabilität haben, wenn man sich in die Hosentasche steckt oder so. Ne? Wenn das so super dünn ist, dann biegt das ja sofort durch.
Also da erlebe ich das nicht. Also ganz sicher verwette ich 2 Kisten Bier drauf, wir werden kein Fold oder kein faltbares iPhone sehen. Das wird dieses Jahr nicht kommen. Was sie noch an zusätzlichen Features reinbauen, die nicht schon geleakt worden sind, weiß ich nicht. Bin ich so ein bisschen skeptisch. Wir werden eine neue Watch sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass vieles einen Hinweis gibt auf das nächste Jahr. Weil nächstes Jahr wird das iPhone 20 Jahre.
Okay, da muss irgendwas Revolutionäres kommen.
Und da wird wahrscheinlich ein Kracher kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie eventuell sagen, dass dieses Air oder wie auch immer dieses super dünne Ding ist, so der erste Vortestballon ist in die Richtung, was ist denn technisch ausreizbar und machbar. Aber nicht das vielleicht endfertige Produkt, was wir die nächsten 20 Jahre als Serie durchgeschliffen sehen. Weil ich glaube, du entscheidest dich heutzutage, wenn du ein iPhone kaufst, willst du, weiß ich jetzt am Beispiel das 16er, nimmst du ein 16er oder 16 Pro. Und Pro sind immer die Leute, die halt mehr Linsen wollen, die halt diese Pro-Features wollen. Der Großteil kommt mit dem 16er völlig klar. Und jetzt noch eine Feinabstufung machst du nicht. Und das 16e oder das iPhone SE war ja immer die Antwort für die Unternehmen, weil Großkunden in Unternehmen nie den vollen Preis für ein 16 oder 16e für ihre Mitarbeiter zahlen wollten. Die wollten ein günstiges Consumer-iPhone haben. Aber die wollten halt das iOS-Ökosystem haben und deswegen haben sie das Ding auf den Markt gebracht.
Apple TV ist noch in der Gerüchteküche.
Ja.
Weiß man nicht, aber ist auch irgendwie, weiß ich nicht, der aktuelle ist auch irgendwie schnell genug. Ich vermisse da eigentlich überhaupt gar nichts. Aber die Smart-Home-Sachen, die wollen sie wahrscheinlich irgendwie ein bisschen ausbauen.
Ne? Naja, das ist halt so die Frage. Ne? Was machen sie mit Siri und wie geht hier Google AI? Und, also ich weiß nicht. Dass wir einen neuen HomePod sehen oder diesen HomePod mit Display oder mit dieser Kamera und dieses Türklingelgerücht und so weiter. Boah, weiß ich nicht, bin ich skeptisch. Weil den Mini-HomePod haben sie jetzt auch jahrelang nicht angefasst. Den großen HomePod, den haben sie einmal erst versenkt, dann haben sie wieder rausgebuddelt. Ist auch nicht so wichtig, was passiert. AirTags 2 sind auch in der Diskussion schon länger, ob die kommen. Ich weiß nicht. Also ich würde mich festlegen, wir sehen iPhones, wir sehen eine Apple Watch. Boah, und das war, also würde ich sagen, war es auch schon.
Und wenn man noch länger in der Apple-Historie so ein bisschen rumwühlt, dann noch der Apple-Fernseher und das Apple-Auto. Aber ich glaube, die beiden Sachen, die sind ausgeschlossen.
Auto ist beerdigt und Fernseher, glaube ich, auch ist beerdigt. Ja. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, was sie machen könnten, ist, dass sie die AirPods Max komplett neu machen. Mhm. Weil also AirPods Pro 3, die kommen, aber ich glaube nicht jetzt. Und dass sie die großen, die Over-Ears nochmal anfassen, das könnte ich mir eventuell vorstellen.
Christian, ich organisiere ja in Braunschweig immer diesen Worldwide Photo Walk, den der Scott Kelby aus Florida ins Leben gerufen hat, vor, ich glaube, inzwischen 15, 16 Jahren ungefähr, also schon eine ganz lange Zeit. Und am Samstag, den 4. Oktober, findet das Ganze wieder statt, ist komplett kostenlos. So ein Fotowalk ist einfach so ein Social Event, wo man sich mit anderen Fotografen trifft. Es sind in Braunschweig bei mir immer so ungefähr 50 Leute dabei. Da treffen wir uns irgendwo. Den Plan, den schmiede ich gerade. Und dann laufen wir vormittags für 2 Stunden durch die Stadt, fotografieren, was uns so über den Weg läuft. Und dann danach sitzen wir noch zusammen, essen was. Und ihr könnt euch ab heute tatsächlich, wenn ihr Interesse habt mitzumachen, anmelden unter worldwidephotowalk.com. Da gibt es dann so einen grünen Button, Find a Walk Near You, also ist alles auf Englisch. Da könnt ihr aber Braunschweig eingeben und dann kommt ihr auf den Braunschweiger Walk und dann könnt ihr euch anmelden. Ein paar Anmeldungen sind tatsächlich schon reingekommen heute.
Ich habe eine Idee, wo du lang gehen kannst.
Wo denn?
Was total, ist jetzt nicht Stadtfotografie, aber was total cool sein soll, sind die Rieselfelder.
Ja, da waren wir jetzt gerade erst. Genau, in Wartenbüttel. Das ist ganz nett. Genau, da hat man viel Natur. Genau. Ne? Vögel, Störche waren da ganz viele. Genau, das ist ganz nett. Das ist so eine Idee. Das werde ich mir im Hinterkopf behalten. Ist ja auch das Gut Steinhof um die Ecke, wenn man Landwirtschaft gerne mag.
Ja, und ein bisschen weiter das alte Zollhaus wegen Essen.
Okay. Guter Tipp. Und die Mülldeponie, aber weiß ich nicht, ob die irgendwie interessante Motive ergibt.
Ein paar alte Dosenravioli noch.
Genau, also wie gesagt, der Worldwide Photo Walk am Samstag, den 4. Oktober, auch wieder in Braunschweig und in vielen hundert Städten weltweit. Kostenlos einfach mitmachen. Ja, Christian, in Paris findet bestimmt auch ein Photo Walk statt am 4. Oktober. Aber da gibt es natürlich auch viele Museen und da konnte man anscheinend, da höre ich jetzt zum ersten Mal von, mit einer Nintendo 3DS durchs Louvre gehen. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
Die haben mit der Mobilkonsole des 3DS so eine Art Guide, also einen interaktiven Guide mit der 3DS gemacht, weil die auch diese Kamera halt mit drin hatte. Und jetzt nach 13 Jahren hat die ausgedient und es ist heute über den News-Ticker gegangen. So nach dem Motto, huch, da hat jemand noch in Zeiten der Switch 2 eine so alte Konsole jahrelang in treuen Diensten und zahllose Besucher haben das halt genutzt und ja, ab 1. September hat dieses Gerät halt ausgedient und spannend ist, 2011 kam die auf den Markt. Das heißt, 14 Jahre ist diese Konsole schon alt. Ne?
Und die hatten da einige Geräte von im Louvre oder musste man seine eigene mitbringen?
Nein, die hatten eigene im Louvre und es ging halt auch darum, so dreidimensionale Darstellungen von ausgestellten Skulpturen zu machen. Was halt ganz spannend wird, ist halt, dass sie halt auch mit dieser Pixelauflösung, weil das sind ja nur 400 mal 240 Pixel, das ist ja wirklich klein, das so hingekriegt haben. Und dieser Museums-Guide ist halt auch käuflich erwerbbar gewesen, dass du es halt auch mit nach Hause nehmen konntest auf deiner auf deinem anderen Nintendo-Gerät, aber ja, wie gesagt, das große Einstellen findet jetzt gerade statt.
Gibt es eine Alternative?
Sie sagen wohl, dass es wohl auch versucht wird, auf eine mögliche Switch-Kompatibilität zu prüfen, aber ich glaube eher tatsächlich nicht.
Hat die Switch auch eine Kamera drin?
Nee.
Ah, okay. Ja, dann ist ja schlecht. Kann man eine nachrüsten.
Das kannst du bei der neuen.
Ah, bei der neuen.
Da gibt es bei der Switch 2 eine, also so wie so eine Webcam auf so einem Stativ. Für Mario Kart World kannst du so videomäßig zusammen gamen.
Aber die ist ja ganz schön groß, ne? Die Switch 2 im Vergleich zum Nintendo 3DS.
Ja, ist ein Klopper. Ja, also, ja. Und der Nintendo ist ja noch so eine klappbare Variante. Der hat da so ein Scharnier in der Mitte.
Ja.
Und diese zwei Bildschirme oben und unten.
Das sieht dann so ein bisschen so aus, als wenn man mit einem iPad durchs Museum läuft.
Ich glaube, da rennen aber auch ganz viele mit dem iPad rum.
Bestimmt, mit diesen Klappcovern, ne, um die Sicht zu versperren. Genau, und was man auf der 3DS bestimmt nicht machen konnte, ist PDFs lesen, oder vielleicht ging es ja auch. Und da gibt es einen verbreiteten PDF-Editor, wo eine Malware jetzt entdeckt wurde.
Genau, das hat Golem rausgefunden. Es gibt eine App-Suite. Da ist ein Backdoor, also das heißt, es gibt einen PDF-Editor, das findet ihr auch momentan auf ganz vielen anderen Newsportalen, wo halt eine Malware eingebaut ist und G-Data als Antivirensoftware hat das Ganze mal gemonitort und hat halt über die Telemetriedaten halt gesehen, dass alleine 28.000 Download-Versuche die App halt ausgelöst hat. Und das ist schon ziemlich krass und zeigt einfach nochmal viel, viel mehr, in heutigen Zeiten sich die Software, die man sich runterlädt, halt anzugucken und vor allen Dingen auch die App-Updates regelmäßig zu machen, weil wir haben nämlich noch eine zweite große Sicherheitslücke, die heute aufgepoppt ist, bei WhatsApp. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Es gibt bei Apple empfiehlt gerade eine Dringlichkeitswarnung, dass sie das Updaten der WhatsApp-Version zu machen, weil es dort eine Charge-Stelle gibt, die praktisch das Eindringen in WhatsApp macht und man kann dadurch Zugriff auf das Gerät bekommen.
Okay, aber nur für iOS-Geräte.
Es ist nur, aktuell iOS und nicht Android. Aber man sollte halt gucken, welche Version man hat, sodass man praktisch im App Store mal dringend die Updates anschmeißen soll.
Genau, ist ja auf jeden Fall immer ratsam, auf dem Smartphone einfach die automatischen Updates immer anzulassen, es sei denn, es spricht irgendwas dagegen, dass irgendeine Funktion nicht mehr aktualisiert oder bereitgestellt wird. Aber ansonsten, um die Sicherheit zu wahren, sollte man das immer machen.
Ja, das bedeutet aber auch Leute, die ein älteres Gerät haben, was vielleicht nicht mehr mit dem neuesten iOS funktioniert und dann halt noch eine ältere WhatsApp-Version laufen haben. Die können jetzt so langsam in die Falle reinlaufen, dass es dann doch eventuell hakelig werden könnte.
Ja, gerade um auf diesen PDF-Editor nochmal zurückzukommen, gerade was so Open-Source-Programme auch angeht, VLC, Media Player beispielsweise, da gibt es oft auch so Fake-Seiten, wo dann Programme angeboten werden, die gar nicht dieser VLC Media Player sind, sondern da wird dann auch eine Schadsoftware runtergeladen. Da muss man immer die Augen offen halten.
Das ist ja gerade, finde ich, auch das Groteske. Wir haben ja bei Android sowie bei iOS die Diskussion über die EU mit diesem Sideloading und den alternativen App Stores. Ich würde aber mal sagen, dass viele Leute gar nicht in der Lage sind, heutzutage zu beurteilen, was da alles in diesen alternativen App-Stores drin sind und ob diese Apps, die sie da laden können, in irgendeiner Art und Weise ihre Geräte zerstören oder, sag ich mal, mit Malware und Ähnlichem vollballern. Das halte ich gerade für viel gefährlicher. Also der Sinn, freie Märkte ist ja von der EU-Kommission ganz nett. Ich sage aber, in der Anwendungspraxis ist es ein Riesenproblem.
Ja, das macht schon irgendwie Sinn, dass Apple und Google die Apps kuratieren, dass die da drauf gucken. Das stimmt, das könnte natürlich ein Riesenrisiko werden und ja, dann Kraut und Rüben auf dem Smartphone-App-Markt, ne?
Ja.
Wie man so schön sagt. Ja, es gab noch Besorgniserregendes für einige Windows-Nutzer. Mysteriöse SSD-Ausfälle. Hast du davon gehört, Christian?
Ich habe gehört, aber es betraf, glaube ich, irgendwie nur so ein, zwei Anbieter oder Hersteller von SSD. Microsoft hat, glaube ich, auch ein bisschen zurückgerudert, so nach dem Motto, oh, nö, liegt nicht an uns, das ist irgendwie Firmware-Problematik, aber genau. Es war schon komisch.
Und wohl in Japan ist es auch aufgetreten, irgendwie vermehrt. Und jetzt gab es eine Untersuchung. Microsoft hat sich das Ganze angeguckt und auch Phison, so spricht man das, glaube ich, aus. Das ist der Hersteller von diesen SSD-Speichermodulen. Und die haben gesagt, ja, Entwarnung, es liegt nicht an uns. Ja, man weiß nicht, wo da irgendwie der Zusammenhang ist. Auf jeden Fall geht es um das Windows Update KB5063878. Ganz guter Name, um sich den zu merken. Nachher gibt es dann einen Test, Christian. Auf jeden Fall, wenn ihr das habt, dann seid ihr potenziell von dieser Sicherheitslücke oder von diesem Fehler betroffen, dass, wenn große Mengen an Daten auf eurer SSD-Platte im Windows-Computer geschrieben werden, beispielsweise wenn man ein großes Spiel installiert, da kann es sein, dass die SSD dann plötzlich vom System nicht mehr erkannt wird und die Daten nicht mehr aufrufbar sind. Aber nach einem Neustart hat es dann wohl oft wieder geklappt. Also es muss irgendein Bug sein. Aber es ist natürlich mysteriös, dass weder Microsoft noch der Hardwarehersteller da was zu sagen kann. Ne? Genau.
Also mich durchschleicht ja immer mehr das Gefühl bei Microsoft, dass in den letzten Jahren sich die Fehler in den Updates häufen und dass es nicht mehr so Bedingungen, also so einfach ist, installier einfach, wird schon gut sein, sondern man muss mehr abwarten. Also so an wie sagt man, Glaubwürdigkeit, nee, ist das falsche Wort, an das Sicherheitsgefühl, was man sonst hatte, was es gut ist, sich ein Update einfahren zu lassen, das ist ein bisschen weg.
Ja, ja, früher kam, weiß ich nicht, alle paar Jahre mal eine große Windows-Version oder so ein Service-Pack früher in Windows-XP-Zeiten. Das wurde ja über Wochen und Monate getestet mit verschiedenen Konfigurationen. Heute gibt es natürlich auch Tests. Es gibt ja dieses Windows-Insider-Programm, da kann man sich freiwillig anmelden, wenn man risikobereit ist und irgendwelche Beta-Updates testen möchte. Also es wird schon getestet von einer gewissen Gruppe an Nutzern. Aber ja, wie du sagst, ne, das läuft alles viel schneller. Die Updates, die werden schneller mit kürzeren Testzyklen rausgehauen. Und dann kann es natürlich zu Fehlern kommen, die vorher nicht irgendwie evaluiert werden konnten. Genau, ja, für die Leute ist natürlich blöd, die davon betroffen waren. Aber ich bin einfach guter Dinge, dass das schnell wieder erledigt ist, das Thema. Ne?
Ja.
Genau, und bald im Oktober ist es soweit, da wird ja auch das Supportende von Windows 10 kommen. Hast du noch einen Windows 10-Rechner zu Hause?
Könnte sein, so einen kleinen Thin-Client, aber ich weiß es nicht, müsste ich mal nachgucken.
Genau, ich habe einen Laptop. Ich habe da vor ein paar Wochen mal ausprobiert, es gibt so einen Registry-Key. Es gibt ja in Windows diese Registry, wo man ganz viel einstellen und manipulieren kann. Und da gab es so einen Trick, da konnte man einen Key hinzufügen und dann konnte man Windows 11 auch auf einem Gerät wie diesem installieren, was eigentlich nicht kompatibel ist für Windows 11. Habe ich ausprobiert, hat nicht funktioniert. Also Microsoft hat da noch größere Hürden jetzt eingebaut und das ist nicht mehr so einfach zu bewerkstelligen. Also bleibe ich jetzt erstmal noch bei Windows 10 auf dem Laptop.
Haben Sie nicht gesagt, irgendwie dieses TPM-Modul ist irgendwie so das Wichtige?
Genau, man braucht ein TPM 2.0-Modul, das wird überprüft und auch die Prozessorgeneration wird überprüft. Mhm. Ich glaube, man braucht mindestens eine 8. Generation Intel-Prozessor oder eben das entsprechende AMD-Äquivalent, um Windows 11 installieren zu können. Und bei älteren Rechnern geht das nicht so ohne weiteres. Es gibt aber ein Tool, wenn ich den Namen wieder herausfinde, dann packe ich euch das in die Shownotes. Da kann man dann diese Checks umgehen und auf Windows 11 updaten. Und auf vielen Rechnern läuft das ja trotzdem. Ne? Auch wenn Windows 11 auf denen läuft, dann läuft auch Windows 11. Nee, ich meine, wenn Windows 10 auf denen läuft, dann ist auch 11 eigentlich nicht viel ressourcenhungriger. Auf jeden Fall bietet Microsoft ja, in der Vergangenheit war das für Firmenkunden der Fall, jetzt in diesem Jahr gibt es auch für Privatkunden gegen eine Gebühr ein Jahr weiter Updates für Windows 10 zu erhalten. Würdest du das machen persönlich?
Ich weiß, was kostet das denn?
Ich glaube, ich habe irgendwas gehört von $30. Man kann das wohl auch bezahlen mit Punkten, wenn man immer die Bing-Suchen nutzt. Dann kann man Punkte sammeln und damit kann man sich das dann eher suchen quasi.
Zusammen bingen.
Mit Rewards-Punkten.
Also $30 fürs Jahr, aber es ist nur ein Jahr, oder?
30 Euro, genau, für ein Jahr und für bis zu 10 Geräte kannst du dann aber updaten.
Und was mache ich nach dem Jahr? Also bin ich dann definitiv raus oder machen sie es noch weiter?
Das weiß man nicht. Bei Windows XP und Windows 7 war es ja auch so eine Never-Ending-Story. Ich weiß nicht, ob sie diesmal hart bleiben. Man weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Genau, auf jeden Fall Windows 11. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt und ist jetzt auch... Ja, irgendwie was die Features angeht, viel ausgereifter.
Kleiner Tipp, wer tatsächlich also seinen Rechner nicht auf Windows 11 updaten kann, auf Teufel komm raus nicht, und einfach nur einen blöden Office-PC braucht, der nichts kann, nicht Gaming, sondern nur Videokonferenz, ein bisschen Word, Excel, PowerPoint und Surfen. Es gibt diese kleinen Büchsen bei Amazon, meistens so um 150 bis 200 Euro. Diese Plastikcomputer, wo irgendwie so eine 500er SSD drin ist und 16 GB RAM und ein Windows XP, wollte ich schon sagen, Windows 11 Pro Lizenz. Das ist so der günstigste Weg, da ranzukommen und irgendwie aus diesem Dilemma rauszukommen.
Ja, gibt es auf jeden Fall günstige Rechner heute und gerade so für Office- und Internetanwendungen, da braucht man keinen hochgezüchteten Gaming PC, ne? Nee. Wie einem das gerne oft von den Marketingabteilungen dieser Welt weiß gemacht werden will.
Ich glaube, die meisten schrauben auch nicht mehr am Rechner selber rum.
Das stimmt, das stimmt. Auf Cashys Blog stadt-bremerhaven.de noch als letztes habe ich gelesen, weltweit ist Windows 11 aber jetzt wohl auf über 49% aller Windows-PCs. Also schon relativ weit verbreitet jetzt. Christian, du hast mir letztens mal, weil wir uns gegenseitig was verkauft haben, ein Konzertticket, hast du mir Geld über PayPal geschickt. Deswegen weiß ich, du bist PayPal-Nutzer und da gab es letztens Probleme. Hattest du auch Probleme?
Ich hatte tatsächlich auch PayPal-Probleme. Also es fing, glaube ich, an mit dem Gerücht, dass bei PayPal Daten geklaut wurden. War das nicht so? Ich glaube, ich erinnere mich, dass da irgendwas war. Und es gibt momentan ziemlich viele Banken, die die Zahlungen von PayPal, beziehungsweise das Durchleiten, was du ja zum Teil hast, blockieren. Ich habe das selber auch. Also ich habe zum Beispiel eine Freenet-Funk-SIM-Karte und die kannst du ja diesen Mobilfunk-Tarif nur abschließen, wenn du das PayPal-Konto als Zahlungsmittel hinterlegst. Und das hat bisher immer die letzten 5-6 Jahre problemlos geklappt und seit ein paar Tagen lehnt er die Zahlung ab und greift praktisch auf die bei PayPal hinterlegte Kreditkarte zurück.
Okay, alles klar.
Und was da los ist, weiß ich gar nicht so genau. Einige schreiben technische Probleme, aber ich habe das Gefühl, da steckt irgendwas anderes dahinter.
Genau, wie Heise schreibt, die Erkennung und Filterung von betrügerischen Transaktionen war einfach ausgefallen. Und deutsche Banken, die haben dann eben aus Sicherheitsbedenken PayPal-Lastschriften in einem Umfang von mehr als 10 Milliarden Euro gestoppt, ne, weil man eben nicht auseinanderhalten konnte, was ist echt und was ist fake. Ne? Das ist wirklich nicht so gut. Genau, und deswegen gibt es ja auch Alternativen. Wir hatten ja über dieses Vero schon gesprochen. Ne? Das ist ja so ein europäisches System. Aber PayPal ist natürlich omnipräsent. Ne? Und alle nutzen irgendwie PayPal, die im Internet einkaufen. Dieses Vero, das kann man, glaube ich, auch noch gar nicht für Online-Zahlungen nutzen. Aber wenn alles so auf einen Dienst fokussiert ist, ist natürlich fatal, wenn dann so ein Sicherheitsproblem auftaucht.
Wie ist das bei der Sparkasse? Quid?
Quid? Das kenne ich gar nicht mehr.
KWITT, das gab es auch mal. Das ist der Vorgänger von Vero bei der Sparkasse gewesen.
Okay, aber Vero, da sind wohl auch mehrere Länder und mehrere Banken involviert. Also vielleicht setzt es sich ja durch. Ich habe es allerdings auch noch nicht ausprobiert.
Hast du noch eine Osmo Pocket?
Die Osmo Pocket 3 tatsächlich habe ich letztes Jahr gekauft. Genau, bin sehr zufrieden damit. Ist ja so eine kleine Gimbal-Kamera, ne, hat auch jetzt einen größeren Sensor. Wir hatten ja beide auch die erste Version. Die hatte noch so ein ganz kleines Mini-Display, wo man kaum was erkennen konnte. Man konnte zwar das Smartphone auch anschließen und hatte dann das Smartphone-Display als Display. Aber insgesamt hat die Kamera in der Dreier-Generation jetzt einen großen Sprung gemacht. Man hat so ein drehbares Display, sieht man bei vielen Influencern. Die erste Generation, die wurde gar nicht so angenommen von vielen YouTubern. Jetzt die Osmo Pocket 3, die sieht man überall. Auch wenn man auf Reisen ist, habe ich die schon viel gesehen. Ja, liefert total tolle Bilder, ohne dass man irgendwie groß von der Technik Ahnung haben müsste. Man kann natürlich auch viel manuell einstellen und dann alles noch feiner justieren und noch ausgefeilter einstellen. Ja, ist wirklich ein tolles Gesamtpaket, aber demnächst wird es schon wieder die alte Generation sein. Denn ich habe entdeckt, es sind Bilder aufgetaucht von einer angeblichen DJI Osmo Pocket 4 Kamera. Und man ist sich aber nicht so sicher, ob das wirklich echte Bilder sind oder sich da jemand in einem KI-System nur einen Scherz erlaubt hat. Auf jeden Fall der Gimbal oben, die Kamera, ist nicht mehr nur eine Linse, sondern man sieht da zwei Linsen. Also vielleicht ist eine der beiden Linsen eine Tele-Linse. Das wäre nämlich irgendwie ein Feature, was die Osmo Pocket gut gebrauchen könnte, weil man hat jetzt aktuell nur eine relativ weitwinklige Kamera. Die haben so einen digitalen Zoom eingebaut, auch mit einem Firmware-Update vor einigen Monaten haben die diesen Zweifach-Zoom so verbessert, dass die Bildqualität auch relativ gleich bleibt zu dem nativen Ausschnitt, Bildausschnitt. Aber so eine richtige Telelinse wie in einem Smartphone, weiß ich nicht, mit Fünffach-Zoom, das wäre schon eigentlich ganz nett. Aber irgendwie sieht das für mich so ein bisschen aus, als hätte sich da jemand einen Spaß erlaubt. Und auf einem zweiten Bild, ich kann euch den Artikel von notebookcheck.com ja mal verlinken, da sieht man noch so eine Osmo Pocket und da sieht man, dass hinten auf der Rückseite noch ein zweites Display zu sehen ist. Und da wüsste ich gar nicht, wozu man hinten noch ein Display bräuchte.
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das vielleicht ein falsches Rendering ist, sondern dass die auch in die Richtung Insta 360, so 360-Grad-Kameras mit der Pocket gehen. Aber
obwohl, die haben ja jetzt gerade eine eigene 360-Grad-Kamera auf den Markt gebracht. Keine Ahnung. Also man muss da immer vorsichtig sein heutzutage mit den ganzen Leaks. Also es kann echt sein, es kann aber auch ein Fake sein. Irgendwie sehen die ganzen Dimensionen, ich verlinke den Artikel, wie gesagt, die sehen irgendwie so ein bisschen unrealistisch aus. Naja, mal abwarten. Jetzt im Weihnachtsgeschäft mutmaßt Notebook-Check. Könnte aber eine Osmo Pocket 4 im Anflug sein. Wir werden es auf jeden Fall erfahren und dann in Logbuch-Digitalien berichten. Ja, eine Sache habe ich noch gesehen. LG bringt jetzt kabellose OLED-Fernseher. Christian, was ist ein kabelloser Fernseher?
Hab ich mir auch gerade gesagt, haben die hier die AirPower-Matte von Apple gefunden oder wie?
Wurde wohl schon auf der CES vorgestellt. Die Idee ist einfach, dass diese ganze Empfangstechnik und diese Smart-TV-Technik, die ist ausgelagert in einer separaten Box. Also wenn man den Fernseher beispielsweise an die Wand hängen möchte, dann braucht man nur noch das Stromkabel eben sichtbar über die Tapete ziehen und alles andere ist dann irgendwie versteckt im Schrank und wird kabellos angesteuert. Hat natürlich seinen Preis, stolzen Preis. Cashys Blog hat so ein paar Preise aufgeführt. Wenn man ein großes Wohnzimmer hat und Platz für einen 97-Zoll Fernseher, dann kostet das Ganze 30.499 Euro, 65 Zoll 4.499 Euro. Also ich weiß ja nicht genau, ob man das braucht, einen kabellosen Fernseher. Eigentlich nicht so, ne?
Mehr schließt sich das nicht.
Genau, die IFA steht ja jetzt auch an in Berlin. In der nächsten Ausgabe werden wir bestimmt auch die ein oder andere Neuheit von der IFA besprechen. Jetzt zum Ende dieser Sendung gibt es aber wie gewohnt unsere monatlichen App-Tipps. Christian, hast du eine App dabei?
Ja, ich habe was Neues und zwar das Mighty Network.
Was ist das denn?
Es gibt ja unheimlich viele Netzwerke, so also alternative soziale Netzwerke. Also ich will jetzt nicht beim neuen Facebook oder ähnliches, aber wo du dann, weiß ich, selber Communities bauen kannst. School, S-K-O-O-L ist so ein bekanntes Ding oder Circle. Und relativ neu ist es halt das Mighty Network, was halt auch eine App ist. Läuft im Browser, läuft aber auch nativ auf einer App. Was ganz schön ist, ist praktisch das grafische Interface. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und der Funktionsumfang in der App ist halt auch hervorragender und besser als bei Circle oder bei anderen Netzwerken. Und deswegen, wenn man auf der Suche ist nach einer App, um halt so ein Netzwerk sich selber aufzubauen, sollte er sich das mal näher angucken.
Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und ich habe auch eine App dabei. Wir haben ja beim letzten Mal gesprochen über das Thema Passwortmanager. Welchen benutzt du nochmal, Christian?
Tatsächlich Passkey, beziehungsweise den verbauten von Apple. Und genau.
Was genau. Ich bin umgestiegen auf den Google Passwort Manager. Den kann man ja in Chrome ganz gut nutzen. Und neuerdings ja auch auf dem Smartphone unter Android noch komfortabler, denn es gibt nämlich unter Android jetzt eine Google Passwörter App, wo man die gespeicherten Passwörter verwalten kann. Und es gibt auch so einen Check, da kann man gucken, ob man Passwörter doppelt nutzt, ob die vielleicht irgendwo schon in dubiosen Quellen geleakt wurden, dass man die dann vielleicht besser ändern sollte. Also könnt ihr euch ja mal angucken, die Passwörter-App von Google. Ja, und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Schaut unter logbuch-digitalien.de vorbei, hört die letzten 100 Episoden nach und wir hören uns wieder am 30. September. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.